Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Heute geht's ins Moor. Und zwar überhaupt nicht düster, sondern voller Energie, voller Spaß und voller Freude und mit einem ganz klaren Ziel: Klimaschutz, mit dem man sogar Geld verdienen kann. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua und heute geht es in Wasserkünste um das Thema Moor und was ein junges Startup-Unternehmen, das mittlerweile ziemlich erfolgreich ist, in einer Region, die nun nicht unbedingt zu den Kernzentren Deutschlands zählt, also auf dem Land, anstellen kann. Und zwar etwas ganz Fantastisches. Und ich freue mich, dass einer der Gründer und Geschäftsführer heute Gast bei mir ist, Lukas Geritz. Ich freue mich auf das Gespräch. Heute geht's ins Moor.
Wohlfühlmoment im Moor ist bei mir immer die Aussaat. Ich liebe es, von morgens bis abends körperlich tätig was zu machen, dieses Moos dort rauszubringen. Wir haben da immer Helferinnen und Helfer, wirklich völlig verschiedene, wirklich von der Klimaaktivistin bis zum Soldat. Wir persönlich, also für uns ist Zukunft, Moor-Zukunft ist ja auch was positiv Verbundenes, strahlt Moor vor allem aus, was alles möglich mit der Natur ist. Und die Natur zu nutzen als Technologie, um Wertschöpfung in die Region zu bringen, um ganze Industrien zu transformieren. Also mit unserem Torfmoos verändern wir nicht nur die Landwirtschaft, wir verändern auch die Erdenindustrie und wir verändern sogar den Gartenbau.
Moin Lukas, herzlich willkommen in Podcast Wasserkünste. Wie geht's dir und woran arbeitest du gerade?
Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann bei Wasserkünste. Das passt ja perfekt zum Moor. Mir geht's gut. Es ist Freitag. Die Bagger für unsere nächste Fläche, die wir wieder vernässen für Torfmoosanbau, rollen gerade und daran sitze ich gerade mit meinem Team. Also wie können wir die nächsten Flächen wieder mit Torfmoos bestücken und das Ganze von jeder verschiedenen Facette unterstützen.
Das heißt, du sitzt aber nicht auf dem Bagger?
Nee, aktuell sitze ich am Schreibtisch. Das ist so bei uns zweigeteilt. Wir sagen immer, wir arbeiten von Laptops und mit Gummistiefel. Also wir sind sowohl im Feld als auch das Ganze drumherum, weil Was man oftmals nicht auf dem Schirm hat, ist, dass die ganze Kiste mit Landwirtschaft ist ja auch wahnsinnig papierlastig so. Von Planung, von Genehmigung, von Finanzierung, also sehr viel Arbeit in Excel und PowerPoint. Und da verbringe ich eben auch sehr viel Zeit drin.
Damit wir unsere Zuhörenden mal so ein bisschen mitnehmen können, kurze Vorstellung, wer ist Lukas Geritz und was hat er bisher so gemacht?
Sehr gerne. Ja, ich bin Lukas Geritz, einer der Co-Gründerinnen und Co-Gründer von Zukunft Moor. Zukunft Moor wieder vernässt trockengelegte Moorflächen und baut darauf Torfmoos als Torfersatz für Pflanzenerden an. Und ich komme ursprünglich aus einem ganz anderen Gebiet. Ich habe Politik und Verwaltung und VWL studiert, dazu noch Kommunikation, habe aber mein Leben lang mich immer für Umwelt und Klima eingesetzt. Und meine Verbindung zum Moor kommt vielleicht auch schon von frühen Jahren. Ich wusste, dass in dem Dorf, wo ich herkomme, da auch Moorflächen bestehen und dort ein paar Gebäude auch immer jährlich ein Stück versinken im Moor. Was ich damals noch nicht wusste, ist, was für Treibhausgasemissionen unsere trockengelegten Moore emittieren. Das habe ich dann erst später kennengelernt. Nach meinem Studium habe ich dann Politik und Unternehmensberatung gemacht, ein paar Jahre, und habe Konzerne, Unternehmen dazu beraten, Geschäftsmodelle zu entwickeln, auch immer mit dem Fokus auf Transformationsthemen, damals Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und dann hatte ich das Glück, mit meinen Kolleginnen und Kollegen Zukunft Moor zu starten.
Das klingt spannend, deshalb unterhalten wir uns heute. Der Podcast dreht sich ja ums Wasser. Und deshalb immer vorneweg eine Frage: Was ist denn dein Bezug zum Wasser? Gibt es irgendein besonderes, einen besonderen Hook oder einen besonderen Aspekt, der dich an Wasser fasziniert?
Wenn ich es jetzt so spontan beantworten müsste, mein Zweitname lautet Marinus, das heißt der vom Meer kommend. Also da habe ich schon eine sehr gute Verbindung zum Wasser. Ich selber bin in Baden-Württemberg groß geworden und unsere Schulferien haben wir immer am Bodensee verbracht, also da auch das Wasser. Bin heute leidenschaftlicher Surfer und beruflich wieder vernässe ich jetzt Moorflächen. Dementsprechend, glaube ich, zieht sich das durch meine ganze Biografie.
Das klingt fast so und so rüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Du hast es gerade schon gesagt, ihr seid Zukunft Moor. Und im ersten Moment klingt das ja eher nach einer Institution oder nach einem Förderprogramm oder in den Sachen, aber nicht unbedingt nach einem Unternehmen. Was ist Zukunft More? Was ist euer USP? Was ist eure Vision? Was treibt euch an?
Ja, wir haben in Deutschland 95% unserer Moorflächen trockengelegt. Das ist ein Problem, weil dadurch kommt der klimaschädliche Torf an die Oberfläche und Torf zeichnet sich dadurch aus, dass da Kohlenstoff drin ist. Und wenn der Kohlenstoff an die Oberfläche kommt, weil die Wasserschicht fehlt, dann verbindet sich quasi das chemische C mit dem O2, also dem O2 vom Sauerstoff aus der Atmosphäre und wird zu CO2. Und das bringt weltweit laufend Treibhausgasemissionen. In Deutschland sind das 7,5%. Das ist mehr als die Stahlindustrie. Das ist so 25 Mal unser Flugverkehr in Deutschland. Und wir kennen eigentlich die Lösung, das ist Wiedervernässung. Also wir brauchen diese Wasserschicht zurück, um diesen Kohlenstoffspeicher zu erhalten. Aber das geht halt nur mit der Landwirtschaft, weil die fast 80% dieser trockengelegten Moorflächen bewirtschaftet. Und ich kann jetzt nicht zum Landwirt hingehen und dem sagen, ich nehme dir die Fläche weg und dann kannst du bei Edeka arbeiten, weil wir die nass machen und dann hast du ein Naturschutzgebiet. Nein, du brauchst für die Wiedervernässung neue Wertschöpfung auf wiedervernässten Moorflächen. Und wir haben uns damals zusammengesetzt und geschaut, wo gibt's denn Geld oder ein Geschäftsmodell, wo ein Landwirt mehr Geld verdient als auf trockengelegten Moorflächen. Und da sind wir auf die Erdenindustrie gekommen, denn die Erdenindustrie hat folgendes Problem. Die nutzt noch zu über 50% den klimaschädlichen Torf als Ausgangsstoff für ihre Erden. Also Pflanzenerden, das, was wir zu Hause benutzen für unseren Basilikum zum Beispiel oder für den Weihnachtsstern, den wir einkaufen. Oder im Baumarkt was einkaufen oder eben vor allem in den Gewächshäusern für Zucchini, Tomate, Orchideen und so weiter, also Profisubstrate. Und man kann sich das tatsächlich so vorstellen, dass jeder und jede von uns, sobald wir Gemüse essen, ein Stück Torf mit essen, weil das halt eben noch so viel dafür eingesetzt wird in den Pflanzenerden, damit es produktiv ist, die Erde. Und die Herausforderung ist, dass alle etablierten Torfalternativen wie Grünkompost, Kokosholzfasern, Kokosprodukte, Rindenhumus, dass die alle den Torf nicht vollständig ersetzen können. Und es gibt eine wunderbare Pflanze, das ist das sogenannte Torfmoos. Torfmoos wächst ganz natürlich auf nassen Moorflächen. Also wenn man Moore in gewissen Regionen, wo Hochmoore sind, die sind vom Regenwasser gespeist, haben dementsprechend wenig Nährstoffe. Wenn man dort einfach der Natur überlassen würde, würde da auch Torfmoos wachsen. Und wir haben gesagt, okay, dieses Torfmoos muss man großflächig skalieren, muss man landwirtschaftlich anbauen, weil das ist das Einzige, was den Torf vollständig ersetzen kann. Wir haben dann mit den größten Erdenherstellern gesprochen, die gesagt haben, wir brauchen euer Torfmoos für unseren Torfausstieg, denn aktuell gibt's das nicht in Deutschland. Das wird vor allem in Chile in der Wildnis gepflückt und dann nach Europa, aber zum Großteil nach Asien exportiert. Und wir wollen das ändern, indem wir halt großflächig landwirtschaftliche Betriebe mit Torfmoos anbauen. Und das ist am Ende auch unser Geschäftsmodell. Wir sind Landwirte und Landwirte für Torfmoosanbau. Und mit dieser Pflanze haben wir dann eine Win-Win-Win-Lösung geschaffen, weil zum einen schaffen wir eben den Torfausstieg der Erdenindustrie. Wir schaffen neue Einkommen für Landwirte und Landwirte, wenn wir das etabliert haben als Geschäftsmodell. Das muss man erst bewiesen haben. Wir haben das heute bewiesen in Forschungsmaßstab. Da konnten wir auch die ganzen Ergebnisse nehmen und in unseren Business Case überführen. Und das Dritte ist, dass wir damit eben Treibhausgasemissionen stoppen durch Wiedervernässung und durch Torfersatz, aber auch zusätzlich Biodiversität und Wasserrückhalt fördern.
Jetzt muss man schon ein bisschen Transferleistung bringen, zumindest gedankliche Transferleistung, wenn man Zukunft Moor als landwirtschaftliches Unternehmen begreifen und verstehen möchte. Also wenn ihr euch die Moorbauern genannt hättet oder sowas, wäre es für mich deutlicher gewesen. Ich kann mir vorstellen, woher der Name Zukunft Moor kam, aber vielleicht nochmal aus deiner Perspektive, wie kamt ihr jetzt auf den Namen?
Ja, ist ganz spannend. Also wir haben uns einmal zusammengefunden als Team und haben uns die Frage gestellt, wie kann man diesen Riesenhebel für Klima, für Umwelt der Moore umlegen? Weil ich sage immer so gerne, Moore sind die größte natürliche Kohlenstoffspeichertechnologie. Und aktuell haben wir eben einen Großteil der Moore, also in Deutschland sind es fast 95% trockengelegt. Und wir haben gesagt, für die Moore braucht man ein neues Bild, wir brauchen eine Zukunftsvision, weil in diesen Mooren auch ganz viel Existenzen und auch Historie und Tradition hängt. Also alle, die in Moorgebieten wohnen, das ist vor allem im Norden, das ist so Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Im Süden hat man auch noch Moorflächen in Bayern und Baden-Württemberg vor allem, wissen, dass in den vergangenen 150, 200 Jahren, vor allem nach den Kriegen, um Gebiete zu haben, wo man leben kann, wo man Ernährung schafft, dass die Moorflächen trockengelegt wurden. Also es war eine sehr große kulturhistorische Leistung, die da auch vollbracht wurde, ohne zu wissen natürlich, welche klimatischen Auswirkungen das hatte. So, und das war die Zukunft des Moores, war, wir legen die Moore trocken und bauen dort landwirtschaftlich etwas an, machen Siedlungen oder Torfabbau. Das ist das, was die Zukunft war. Und viele dieser Menschen wissen, okay, wir haben die Pariser Klimaziele und das heißt, um klimaneutral zu sein, bis 2045 oder je nach Bundesland anders, müssen wir diese Moore wieder vernässen. Und aktuell gibt es de facto von politischer Seite gibt es keine richtigen Zukunftsszenarien. Es wird immer gesagt, okay, landwirtschaftliche Betriebe, ihr könnt das freiwillig machen, dass ihr wieder vernässt, dann finden wir das super, aber sonst zwingt euch niemand dazu. Aber wir wissen, eigentlich müsst ihr alle nass machen. So. Und wir haben gesagt, wir wollen diesen Zukunftsweg ebnen und ganz am Anfang wussten wir auch noch gar nicht, ob wir das Torfmoos machen. Wir haben wirklich geschaut, wir haben mit der Wissenschaft gesprochen und haben die gefragt, wie können wir denn die Wiedervernetzung beschleunigen? Können wir nicht einfach ein Geschäftsmodell finden, um Geld zu mobilisieren, Kapital zu mobilisieren, damit Landwirte und Landwirte Geld kriegen, um nass zu machen? Und die haben gemeint, das funktioniert so nicht. Es braucht ein Geschäftsmodell, ein landwirtschaftliches Geschäftsmodell da drauf. Und wir haben analysiert, ist es der Rohrkolben und Schilf zum Beispiel für Dämmmaterialien, auch ein riesiger Markt. Ist es irgendwie der Wasserbüffel? Ist es energetische Erzeugung? Gibt es auch Möglichkeiten, die gemacht werden? Und am Ende haben wir gesagt, okay, wir machen Torfmoos als ein Beispiel von vielem. In Uganda zum Beispiel macht man Papyrusanbau wieder für Nesten, Moorflächen für Damenbinden. Also es gibt wirklich viele, viele Beispiele. Und wir haben gesagt, wir machen den Torfmoos, weil wir da den besten Weg finden, das klareste Geschäftsmodell mit Angebot und Nachfrage. Und das ist unsere Form, ein Teil von der Zukunft der Moore beizutragen. Also, dass man nicht, dass man den landwirtschaftlichen Betrieben nicht sagt, ihr müsst jetzt überall ein Naturschutzgebiet machen, sondern es gibt eine Perspektive für euch im Moor.
Das klingt spannend und auch zielführend. Jetzt überlege ich mir gerade so spontan. Es wird ja im Moment und auch bei der letzten Bundesregierung war das ja zumindest von einem Politiker oder von einer Partei sehr strapaziertes Wort Technologieoffenheit. Und an sich kommt es mir gerade so vor, dass was ihr macht, ist ja eigentlich nicht nicht in dem Sinne, wie die das verstanden haben. Doch, eigentlich ist es so in dem Sinne, wie die das verstanden haben, oder wie ich es jetzt verstehen will, wie die das gemeint haben. Ist auch ein komplizierter Satz, aber wenn ihr ihn dreimal hört, dann versteht ihr, was ich meine. Ihr baut im Prinzip ja eine landwirtschaftliche Kultur auf, also eher traditionelle Art, mit einer speziellen Kultur, aber ihr macht Landwirtschaft. Und ich will, umgangssprachlich würde ich sagen, ihr stinkt dagegen an, gegen all die anderen, die sich überlegen, wie man CO2 sonst noch aus der Atmosphäre kriegen kann, die dann ganz viel Technologie verwenden. Und ihr macht das quasi auf die natürliche Art.
Genau. Also wir machen, de facto machen wir natürlichen Klimaschutz. Also wir nutzen die Natur als Technologie. Und ich glaube, das sollte auch immer der erste Weg sein. Also es werden ja auch Technologien gefördert mit Millionen bis Milliarden Beiträge, die unser CO2 aus der Luft holen. Da gibt es riesige Maschinen für und so weiter. Es gibt ja auch Überlegungen, wenn wir keine Bienen mehr haben, da können wir doch kleine Bienen aus Metall bauen, die dann hin und her bestäuben. Ich möchte das nicht verteufeln. Da gibt es auch sehr, sehr starke Ansätze, wie dass man Wälder, dass man Samen dort ausstreut über Drohnen. Da gibt es wirklich sehr, sehr coole Ansätze. Aber wir haben halt mit den Mooren, man muss die einfach nass machen. Das ist technisch kein Hexenwerk. Das Hexenwerk ist der Prozess dahin, ne? Also mit den ganzen Genehmigungen und Co. und wie jetzt Maschinierung kommt, um das Ganze zu bewirtschaften. Und wir sagen, es gibt da etwas, was man schon wirklich sehr, sehr lange gemacht hat. Das betrifft nicht nur Torfmoos, das betrifft auch Reetdächer zum Beispiel, ne? Also dass man Schilf für Dächer benutzt oder Rohrkolben für Dämmmaterial. Das findet man in Häusern, die sind hunderte von Jahren alt. Das sind alte Techniken, die man nutzen kann, womit du ja auch Kohlenstoff aus der Atmosphäre holst. Und die benutzen wir, um eben eine Perspektive für die Landwirtschaft zu schaffen. Und ein Kommentar zu technologieoffen in der Politik wurde der die letzten Jahre auch dafür genutzt, um gar nichts zu machen, hatte ich das Gefühl, so. Mhm. Und wir sagen halt, okay, die politischen Rahmenbedingungen, die stimmen zwar noch nicht für das, was wir tun, und wir gehen jetzt sehr stark in Vorleistung, investieren da auch als Unternehmen, weil wir daran glauben, dass es passiert. Und deswegen wollen wir hier auch die Pionierarbeit leisten, damit andere dann später nachziehen können.
Wie viele Moorflächen gibt es denn in Deutschland?
Ja, da gibt es so verschiedene Zahlen, also die einen sagen 1,8 Millionen Hektar, andere Zahl sagt 1,3 Millionen von denen, die man noch als Moor bezeichnen kann, also wo noch nicht der Boden komplett degradiert ist, und das eben verteilt auf bestimmte Bundesländer. Also das sind nicht alle Bundesländer, die es betrifft, sondern eben wie vorhin schon gesagt, der Norden sehr stark und der Süden.
Als wir uns gesehen haben bei euch, hattest du mir auch ein paar Zahlen genannt, was ein Landwirt erwirtschaften kann, wenn er Grünland hat, wenn er Mais drauf anbaut oder für die Biogasanlagen was drauf anbaut, und dann im Gegensatz dazu, was er mit Sphagnum anbauen kann. Jetzt stellt sich für mich die Frage, gibt es Zahlen, wie viele Landwirte denn zum Beispiel Moorflächen tatsächlich bewirtschaften? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ein mittelständischer Bauer oder ein Kleinbauer, der irgendwo ist und aber noch Vollerwerb, wie viel Prozent von dessen Flächen sind normalerweise so im Moor und würden sich zur Wiedervereignung, ja, zur Wiedervereignung, zur Wiedervernässung natürlich eignen. Gibt es da Zahlen?
Ja, tatsächlich. Also wo es sehr gute Zahlen gibt, ist der Mooratlas der Heinrich-Böll-Stiftung. Den kann ich allen empfehlen, da mal reinzuschauen. Und dort steht zum Beispiel, dass so 7-8% der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland sind Moorflächen. Und die machen 37% der Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft aus, was halt ein ziemlich hoher Anteil ist. Also das heißt, wenn man Moorflächen wieder vernässt, betrifft das nicht irgendwie den Großteil der Landwirtschaft, sondern das sind eben nur diese 8%, die das betreffen. Und ich denke, wenn man so anschaut, wie kann man denn die Wiedervernässung in Deutschland beschleunigen, wie geht man da vor, da sollte man auch bei den Flächen anfangen, die eben nicht hochproduktive Milchkuhstandorte zum Beispiel sind, ne? Sondern wo jetzt schon klar wird, okay, die Betriebskosten sind so hoch, um das dauerhaft trocken zu legen, oder hier findet man keinen Hofnachfolger, oder hier gibt es schon Projekte, wo eine Sensibilisierung vor allem bei der Nachbarschaft vor Ort herrscht, dass eine Wiedervernässung und Paludikultur eine mögliche Gangart ist, mit der Zukunft und mit den Klima- und Umweltzielen umzugehen. Da kann man anfangen. Und perspektivisch ist Torf muss eine Möglichkeit, aber es gibt noch viele andere, die man nutzen kann.
Mhm. Du hattest ja jetzt mehrfach von euch gesprochen. Ihr seid drei Gründer, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Zum Grund sind drei Geschäftsführer bei uns im Team. Unser Gründerteam sagen wir immer, wir sind fünf, aber wir sind drei in der Geschäftsführung. Und inzwischen sind wir 12-13 Leute, die daran arbeiten, in Zukunft Moor.
Wie habt ihr fünf euch kennengelernt und seid auf die Idee zu Zukunft Moor gekommen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Tatsächlich kam die Idee von Co-Gründern von uns, die gesucht haben über LinkedIn tatsächlich. Wer kann sich vorstellen, Geschäftsmodell für Paludikultur aufzubauen? Paludikultur ist ein Fremdwort, bedeutet Bewirtschaftung auf nassen Moorflächen, also die landwirtschaftliche Nutzung. Palus kommt vom lateinischen Sumpf, Kultur ist die Kultivierung oder die Bewirtschaftung davon, weil man es halt nicht Sumpfwirtschaft nennen wollte. Hans Josten hat es damals erfunden, ein Professor aus oder ehemaliger Professor aus Greifswald. Und ja, so sind wir da rangegangen und haben uns gefunden als Gründerteam und sind dort losgezogen und haben geschaut, was für ein Geschäftsmodell es werden kann. Arbeiten da super eng mit der Wissenschaft zusammen, vor allem im Greifswald-Moor-Zentrum, auf deren Grundlage und wissenschaftliche Erkenntnisse wir dann unser Geschäftsmodell aufgebaut haben. Und das erweiterte Team kam jetzt vor allem dazu, dass wir aus der Region vor allem inzwischen auch Leute haben, die bei uns arbeiten und jetzt da zum Teil auch tatsächlich neue Anstellungen gefunden haben.
Das ist spannend, gerade für so eine Region. Wir gehen auf die Region gleich nochmal ein bisschen ein. Aber nun, ich bin noch mal ein bisschen neugierig, was deine Co-Gründer betrifft, weil du bist Unternehmens- und Politikberater gewesen. Gut, du hast dich auch ums Klima gekümmert, aber gefühlt doch relativ weit weg vom Moor, Landwirt. Und was machen die anderen? Woher kommen die?
Genau, mein Co-Gründer Paul Waldersee, der hat tatsächlich einen landwirtschaftlichen Hintergrund, sowohl familiär als auch studiumtechnisch. Aber wer aus der Landwirtschaft kommt, weiß, dass Menschen mit diesem Hintergrund schon größere Betriebe gemanagt haben, also er hat schon in Betrieben gearbeitet und gemanagt über 1000 Hektar und bringt da die ganze Expertise mit ein, alles was auf dem Feld abläuft. Meine Co-Geschäftsführerin, also Paul ist Co-Geschäftsführer, genauso wie Julia Kasper, die kommt ursprünglich aus der Holzwirtschaft, Hintergrund BWL, die hat davor auch ein Startup gegründet, Holzgespür für individuelle Massivholztische. Und hat dann zu uns gefunden und die zwei anderen Co-Gründer bei uns sind Florian Forstmann, der ein erfolgreicher Unternehmer, der vor über 20 Jahren zum Beispiel mal die MyToys Group aufgebaut hat. Und dann noch Nico Wäsche, der Investor ist, aber auch viele Managementpositionen inne hatte. Und wir zu 15 quasi das Co-Gründer-Team und haben damals gestartet und wachsen kontinuierlich mit dem Personal. Also wir verbinden so eine, also an sich sind wir alles Unternehmerinnen und Unternehmer, kann man sagen, mit unterschiedlichen Expertisen. Diese Feldern wie eben Landwirtschaft, wie BWL, wie Management, Organisationsentwicklung, Kommunikation, Politik und lernen aber ehrlicherweise täglich Neues dazu. Also wie Genehmigungsverfahren funktionieren, um eine Fläche wieder zu vernässen, wie Verträge zu gestalten sind, wenn es um Moorflächen geht, wie Finanzierungsmittel funktionieren, wie Unternehmenspartnerschaften aufzubauen sind, genau für so einen Fall, was für Flora und Fauna, da alles auf der Fläche ist, wenn man Torfmoosanbau macht, das sind alles Dinge, die haben wir alle davor nicht gekannt. So.
Das verbindende Element ist das Moor.
Genau, und der Antrieb von uns allen, etwas zu tun, was Realität verändert, um etwas für Klima und Umwelt zu tun. Und etwas Skalierbares zu machen. Also wir sind, glaube ich, alle getrieben davon, komplexe Probleme lösen zu wollen und in dem Fall eben mit, oder alle den Antrieb, das auch einen klimatischen und Umweltimpact zu haben.
Mhm. Nun, du hast es gerade erzählt, habt ihr mittlerweile ein ganzes Bundle an Menschen und einen Teil davon dürfte ich kennenlernen. Die machen alle einen sehr motivierten Eindruck. Und jetzt sitzen diese hochqualifizierten Menschen in Gnarrenburg. Das ist jetzt gefühlt nicht unbedingt so zentral in Deutschland. Gut, zentral im Moor vielleicht, aber was verbindet Gnarrenburg mit dem Moor und am Ende mit euch?
Ja, Gnarrenburg nennt sich ja auch selber die Moormetropole. Und so würde ich es auch nennen, wenn ich meinen Freundinnen und Freunde erkläre, was ich mache, dann sage ich immer, schlagt mal Google Maps auf. Macht Gnarrenburg groß und zählt mal die blauen Striche, weil das sind alles Ableitungskanäle von der Trockenlegung. Ne? Und Gnarrenburg wurde damals vor, glaube ich, fast 200 Jahren, im 18. Jahrhundert schon, trockengelegt. Damals, um eben die Böden urbar zu machen, um dort Landwirtschaft zu machen, ist Teil, also dort ist das Gnarrenburger Moor, das ist wiederum Teil vom Teufelsmoor, Niedersachsens größtes Moorgebiet mit 36.000 Hektar. Und in Gnarrenburg findet eben ganz viel Landwirtschaft auf trockengelegten Moorböden statt. Also von den 6.000 Hektar werden 4.000 Hektar landwirtschaftlich bewirtschaftet. Und das ist den Leuten auch bewusst. Und es gibt auch schon eine Sensibilisierung, eine sehr hohe, dass sich daran auch in Zukunft etwas ändern wird. Und wir sind damals nach Gnarrenburg gekommen, weil uns bei einer Veranstaltung jemand aus Gnarrenburg gesagt hat, wir würden hier gerne was mit Torfmoos machen. Und wir waren gerade dabei, unser Geschäftsmodell für Torfmoos auszuformulieren. Und dann hatten wir das große Glück, wirklich eine wahnsinnige Unterstützung zu bekommen vom Bürgermeister, vom Landrat, von der Klimaschutzmanagerin, die gesagt haben, ey, macht hier etwas, wir unterstützen euch. Und dadurch sind wir dann am Ende auch in Gnarrenburg gelandet, weil wir dann Flächen für unseren ersten Pilotbetrieb gefunden haben.
Gnarrenburg hat ja, du hast es gerade erzählt, es ist eigentlich eine entwässerte Fläche. Aber wenn man bei euch rausfährt oder in euren Stadtteil von Gnarrenburg fährt oder Ortsteil von Gnarrenburg fährt, dann hat es ja schon eine bisschen Verbindung mit Torf und Moor. Magst du dazu noch mal was erzählen? Es gibt ja eine Geschichte.
Ja, sehr gerne. Also bei uns in Gnarrenburg wird auch immer noch Torf abgebaut. Und wenn man auch zu uns fährt, sieht man tatsächlich bei vielen Gebäuden, dass der Vorgarten etwas tiefer als die Straße dazwischen ist, einfach auch wegen Haustorfstich, was früher zum Heizen verwendet wurde. Direkt vor unserem Büro ist auch ein Kanal, mit dem früher der Torf, also Torfkahn nennt man den auch, oder so heißt der. Und dort wurde tatsächlich früher der Torf nach Bremen verschifft über diesen Kanal. Und davon haben die Menschen immer gelebt. Wir kriegen von unserem Nachbarn öfter mal ein Torfsaft. Das ist so ein selbstgebrautes Ding um die Ecke. Und es ist wirklich eine Kultur. Also wenn man in unseren Stadtteil reinfährt, Findorf war damals auch der Moorkommissar, der damals alles, der das gemanagt hat, das Ganze trocken zu legen. Und die Kultur, die dort herrscht, ist eben so, es ist eine Kulturleistung gewesen, aber trotzdem ist man sehr offen, diese Kulturleistung auch wieder in eine andere Richtung zu drehen, also dass man diesen Moorschutz mit Landwirtschaft verbindet. Und das versuchen wir eben, dass eben die landwirtschaftlichen Strukturen dort dann auch erhalten bleiben. Und das ist ein Weg. Aber das ist auch ganz gut, weil mit unserem Torfmoos sind wir ja quasi in der Wertschöpfungskette vor dem Erdenwerk, was dort noch Torf abbaut, und können das Erdenwerk dann eben auch direkt beliefern. Weil dort, wo Torf abgebaut wird, sind normalerweise auch die Erdenproduzenten, die da die Erden zusammenmischen.
Aber bei euch wäre es dann, wenn ich das richtig verstehe, einfach so, dass wir eben keinen zerstörenden Einfluss auf das Moor haben, sondern eher einen aufbauenden und erhaltenden.
Ja, und das ist das Schöne. Also wenn man sich überlegt, wo die letzte große Transformationsnotwendigkeit in Deutschland war, war das ja der Kohleausstieg. Dafür hat man sehr viele Milliarden Euros gehabt, die man noch nicht für den Moorausstieg hatte. Oder nicht Moorausstieg, sondern für die Moorwiedervernässung ist korrekter hatte. Und bei den Kohleausstiegsflächen ist es ja so, da sind einfach jetzt riesige Flächen, die einfach brach liegen, und da kann man höchstens noch Festivals machen oder Seen, die da ja teilweise sind. Und das Schöne bei uns ist, diese trockengelegten Moorflächen, die ja landwirtschaftlich bewirtschaftet werden, die halten wir einfach nass, dadurch finden keine Treibhausgasemissionen statt und werden weiter bewirtschaftet. Und das ist tatsächlich auch das, was wir merken als Zukunft Moor, und schauen die landwirtschaftlichen Betriebe oder die Landwirtinnen und Landwirte vor Ort ganz anders an, weil die sehen, okay, ihr macht ja auch Landwirtschaft. Das ist zwar nasse Landwirtschaft. Im Studium oder in der Ausbildung kriegt man ja beigebracht, dass Böden trocken sein müssen, damit man sie bewirtschaften kann. Aber dadurch, dass wir halt nicht jetzt, ich sag mal, Solarzellen da überall hinstellen und da passiert dann kein Leben vor Ort, sondern wirklich Leben vor Ort reinbringen und das bewirtschaften, und man sieht, wie wir da bei der Aussaat sind, sind wir eben auch eine Form von Landwirtschaft und erhalten dort diese Kultur. Und das ist, glaube ich, sehr schön als Transformationsweg.
Ist das auch ein bisschen das Geheimnis hinter eurem Erfolg oder hinter der Akzeptanz in der Gemeinde, dass ihr ganz bewusst sagt, ihr seid Landwirte und Unternehmer, und der positive Nebeneffekt ist, dass ihr auch noch Klimaaktivisten seid, die dann das Klima schützen und den Landwirten zeigt, Technologieoffenheit bedeutet, man kann Klimaschutz und Geld verdienen durchaus miteinander verbinden.
Ich denke ja, also es gibt ja andere, ich drücke es mal so aus, ich würde schon sagen, dass wir erfolgreich sind, weil wir ja schon den weltweit größten Torfmoosbetrieb aufgebaut haben. Warum ist das möglich? Weil wir Unterstützung haben von politischer Seite und uns auch und von Verwaltungsseite und von Nachbarschaft, die uns wirklich unterstützen, weil die sehen, okay, das ist jetzt nicht irgendwie Jugend forscht, sondern die bleiben ja wirklich hier. Wir erleben auch, wie die beim Wochenmarkt sind. Wir erleben auch, wie die offen sind. Also wir haben bei unserer Eröffnung von unserer ersten Fläche wirklich ein großes Fest mit 130 Leuten gemacht, wo dann auch die Landwirtschaftsministerin, die Abgeordneten aus Bundestag, Landtag, Kreistag da waren. Jeder hat eine Wurst bekommen im Brötchen, und wir haben von Anfang an wirklich in der kompletten Gemeinde, in Ortsteilen und öffentlichen Veranstaltungen gezeigt, was haben wir hier vor. Und sind dann nicht mit einer Art und Weise hin zu sagen, Leute, übrigens, die Welt geht unter wegen Klima und so viel Tonnen CO2 müsst ihr einsparen. Sondern wir haben gesagt, wir wollen Landwirtschaft machen und neue Wertschöpfung hier schaffen, und das schafft auch neue Arbeitsplätze. Und wir gehen da jetzt in Vorleistung, und wir haben da Lust, dass es funktioniert und dass auch später andere davon profitieren, weil im ersten Schritt machen wir das selber, aber perspektivisch, wenn wir gelernt haben, wie das funktioniert, und wir sind immer noch am Lernen, wollen wir eben auch andere landwirtschaftliche Betriebe unterstützen. Und ich glaube, am Ende ist der Schlüssel dessen, dass es bei uns funktioniert, wirklich diese Zeit, die wir vor Ort verbringen, mit vielen Leuten reden, regelmäßig Führungen machen, Leute über unseren Betrieb führen. Und eben nicht zu den Leuten hingehen und sagen, ihr müsst die 17 Sustainable Development Goals einhalten und übrigens so viel Tonnen CO2 macht eure Fläche, macht das mal bitte anders. Sondern wir gehen selber in Vorleistung, und inzwischen machen wir das seit 3,5 Jahren insgesamt und in Gnachenburg dürften es jetzt ja mehr als 2 Jahre sein, die wir dort sind und man merkt, wir bleiben wirklich.
Ja, und ihr gebt euch ja auch wirklich Mühe, dass es zum Erfolg geführt wird. Ich habe hier vor mir ein Buch liegen, Wunderwelt Moor. Heimische Moore, ihre Bewohner und ihre Bedeutung im Klimaschutz. Und es geht vor allem um die Biodiversität und das, was wir in den Mooren finden und wie wichtig sie sind. Jetzt tauscht ihr Grünland gegen Moos, also gegen Sphagnum aus, eine Monokultur gegen die andere. Ist es gut fürs Klima oder nur für euren Geldbeutel?
Ja, schön, dass du Monokultur nennst, weil Monokultur ist ja ein total negativ behafteter Begriff. Die Frage ist am Ende, was ist Monokultur? Also erstmal ist das so eine Fläche, wo wirklich nur Torfmoos ist, dann ist es erstmal nicht richtig, ne? Also wir haben selber zu kämpfen mit Binsen und paar Rohrkolben, die da wachsen, weil die Nährstoffe, die durch die vorherige landwirtschaftliche Nutzung dort im Boden stecken, dazu führen, dass eben auch andere Sachen dort wachsen. Wer mal in wirklich natürlichen Mooren war, sieht dort wieder ganz natürlich Torfmoos als natürliche Monokultur wächst. Weil das ist eben eine natürlich wachsende Monokultur, wenn man sie in Ruhe lassen würde. Und die Torfmoos, wie wir das machen, ist die Frage so, was wollen wir damit erreichen? Das ist zum einen der klimatische Effekt und Torfmoosanbau schafft es, dass diese Wasserschicht eben besteht und die Treibhausgasemission stoppt dadurch, dass der Kohlenstoff mit dem O2, also mit dem Sauerstoff, nicht mehr zusammenkommt. Und damit haben wir genau den gleichen Effekt, als würde auch so einfach die Wasserschicht stehen. Weil das Schöne an unserem Torfmoos ist, das funktioniert ja wie ein Schwamm, kann das 30-fache des eigenen Gewichts aufnehmen und das bleibt dann das Wasser. Dann was die Umweltseite angeht, da ist ja das Ziel, dass möglichst vielfältige Tiere, Pflanzen und so weiter dort drin sind. Und du warst ja bei uns auf der Fläche, man sieht, wie der Kiebitz zurückkommt, man sieht die Libellen, man sieht die ganzen Frösche und so weiter. Das ist halt wie in einem komplett natürlichen Moor. Nur haben wir das halt so eingerichtet, dass man das Zeug auch von der Fläche zupfen kann, beziehungsweise vertikutieren mit unserer Maschine. Und das hat, also die Biodiversitätseffekte sind spürbar. Würde man das, ich kenne keine Rechnung, die das mal gegenüber ein komplett natürliches Moor gestellt hat. Ich würde aber behaupten, dass es ziemlich dem entspricht, was auch ein komplett natürliches Moor bewirken würde. Aber kommt es natürlich auch direkt auf die Region an, wo man das macht. Alles besser als die trockene Nutzung davor.
Gut, das sagst du. Das musst du als Unternehmer und Landwirt ja auch sagen. Die Frage ist, jetzt fahrt ihr auf die Flächen und zupft das Moor einfach wieder runter, also das Sphagnum, das Torfmoos wieder runter und dann fangt ihr ja wieder ganz von vorne an. Also was bleibt denn überhaupt noch über, wenn ihr geerntet habt?
Genau, also das ist nicht der Fall, dass wir das komplett abrasieren, sage ich mal, ne? Also dass du dann wieder die freistehende Torffläche oder so hast, sondern das ist eine Maschine, die quasi, also das Torfmoos wächst zu so einem Teppich zusammen, kann man sagen. Das ist wirklich ein schöner Teppich. Du hast ihn ja gesehen bei uns, wie er jetzt schon anwächst. Und das nennt sich Vertikutieren, das heißt, es nimmt nur einen kleinen Teil von oben ab, die ersten Zentimeter, und zupft es dann so quasi raus. Also dieser Torfmoosteppich bleibt die ganze Zeit bestehen, auch wenn man einen Teil davon erntet. Das heißt, man muss auch nicht neu aussehen oder Ähnliches, sondern man hat halt diesen Torfmoosrasen. Dafür gibt es neue Maschinierung, die speziell dafür angedacht ist. Und dadurch bleibt eben der ganze Effekt auch bestehen. Ich glaube, wichtig ist vor allem, dass dieses natürliche Moor besteht mit Wasser und auch der Lebensraum da ist für die Tierwelt. Und das bleibt auch bei Torfmoosanbau. Da gibt es auch schöne Studien dazu, die ich nur empfehlen kann. Es wurde nämlich 12 Jahre daran geforscht in Hankhausen, auch in Niedersachsen, welche Auswirkungen Torfmoosanbau für die Biodiversität hat. Und dort konnte man, oder für insgesamt auch Ökosystemleistungen, und dort konnte man die positiven Effekte für die Insektenwelt, für Klima und so weiter, konnte man dort nachweisen.
Das heißt, wenn ihr erntet, bleibt immer etwas Torfmoos auf der Fläche. Ihr nehmt nicht alles runter. Baut ihr dann sukzessive das Moor wieder auf? Also das, was über die Jahrhunderte dann abgetorft wurde, baut ihr das über Jahrhunderte dann wieder auf?
Oh, das würden wir super gerne. Die Frage bekomme ich sehr oft gestellt. Kann man nicht Moor wieder aufbauen? Entschuldigung, man muss sich das tatsächlich so vorstellen. 1 Meter Torf sind 1000 Jahre. Also 1000 Jahre brauche ich, um 1 Meter Torfschicht zu machen. Wir haben durch die Wiedervernässung schützen wir so zwischen bei unseren Flächen so bis zu 5 Meter Torf. Und unser Torfmoos produziert auch ein bisschen Torf unten, aber ein Moor wächst so maximal Millimeter pro Jahr. Also das sind wirklich sehr geringe Mengen, weil es einfach lange dauert, bis diese Biomasse, die da unten abfällt, konserviert wird. Also ja, wir bauen ein bisschen auf. Ja, es ist auch eine Senkenleistung. Aber ein Moor selber nochmal zu machen, dauert halt leider sehr lang. Deswegen ist es auch so wichtig, wieder zu vernässen, weil das, was wir, was in kürzester Zeit durch die Trockenlegung oxidiert, so zum Vergleich, ein Zentimeter pro Jahr fällt halt weg und man kann bloß einen Millimeter pro Jahr aufbauen. Das ist halt der entscheidende Effekt durch die Wiedervernässung. Wir schützen da Tausende von Jahren, die unsere Natur dort als Kohlenstoffspeicher geschaffen hat.
Mhm. Vielleicht nochmal ein Wort dazu, wie genau ihr das macht. Denn wenn ich mir das jetzt so ganz einfach vorstelle, nehmt die Bagger oder einen Radlader, ihr schiebt die obere Grünlandschicht ab, kappt die Drainagen und dann sagt, und dann schmeißt ihr ein bisschen Torfmoos drauf, dass ihr irgendwo herbekommt, lasst es wachsen, sitzt so lange in eurem Büro, bis das sich hin wächst und dann schickt ihr einen Kollegen raus zum Vertikutieren oder eine Kollegin und dann freut sich das Erdenwerk gegenüber. So einfach wird es ja wahrscheinlich nie sein. Wie läuft der Torfmoosabbau? Nee, Torfmoosaufbau bei euch.
Das ist eigentlich gar nicht so weit entfernt von dem, wie es tatsächlich läuft. Also natürlich noch viel, viel anstrengender. Also vom Prozess her ist es so, wenn wir jetzt eine neue Fläche bekommen, schauen wir natürlich erstmal, wie viel Torfschicht ist da. Ne? Ist da überhaupt genügend Torfschicht? Ist das eine Torfschicht, die sich lohnt? Weil ich sag mal, wenn da jetzt 20 Zentimeter Torf ist, dann ist es nicht mal mehr ein Moor tatsächlich, weil ab 30 Zentimeter sagt man, ist es ein Moor. Sondern wir gucken, ist es eine Hochmoorfläche? Was sind Hochmoorflächen? Hochmoorflächen sind halt vom Regenwasser gespeist, weil Regenwasser sehr nährstoffarm ist. Das ist das Kriterium 1. Dann gucken wir, ist die Torfschicht noch sehr, oder sind viele Meter Torf, die wir schützen können? Weil das ist ja das Ziel von Zukunft Moor. Wir wollen ja diese Kohlenstoffspeichereigenschaft wiederherstellen. Dann beplanen wir das Ganze mit einem Planungsbüro und wir selber natürlich. Also wie kann man ein Wassermanagementsystem schaffen, sodass das Torfmoos vor allem in den ersten Jahren genügend Torfmoos aufsaugt, damit da eine Wasserschicht bestehen bleibt für das optimale Wachstum und vor allem auch im Hinblick auf Extremwetter, die wir haben durch die Klimakrise. Also wir haben es ja so, dass es nicht mehr oder weniger regnet, sondern vor allem konzentrierter. In diesem Jahr hatten wir zum Beispiel so wenig Wasser wie seit Wetteraufzeichnung 1881 nicht mehr. Das heißt, wir müssen kalkulieren, woher bekommen wir Wasser? Ist ein Kanal um die Ecke? Müssen wir Wasserrückhaltebecken bauen? Wenn ja, wie groß sind die? Wie kann das Wasser fließen, wenn Starkregen stattfindet? Also dafür bauen wir zum Beispiel so eine Art Terrassenfelder, sodass es von einem Polder zum anderen fließen kann. Und dass man auch rauspumpen kann aus den Wasserrückhaltebecken. Wir gucken auch, wie sind diese Polder, wo verschiedene Torfmoos-Anbauflächen sind, ideal optimiert, sodass man gut ernten kann. Und wenn wir das alles haben, brauchen wir natürlich erstmal eine Genehmigung, das Ganze machen zu dürfen. Dafür brauchen wir viele Gutachten. Und erst wenn wir diese Genehmigung haben, dann können wir am Ende diese Torfmoosfläche auch einrichten. Und das ist erstmal ein sehr, sehr langer Prozess. Also von Fläche finden, gucken, ob sie optimal ist, Genehmigungen einholen von der zugenehmigenden Behörde bei uns im Landkreis. Bis zum ersten, ich sag mal, Spatenstich, der Bagger ist es ein unglaublicher Weg. Und die Bagger zu finanzieren, muss man auch noch Finanzierungswege finden, was wir mit Banken zum Beispiel machen. Und also das ist wahnsinnig viel Arbeit so. Und parallel müssen wir natürlich gucken, wo kriegen wir das Saatgut her, weil dadurch, dass man keinen Torfmoosanbau hat, gibt es natürlich auch kein Saatgut. Das müssen wir organisieren und dann wird das ausgebracht auf der Fläche und dann werden Daumen gedrückt, dass es genug regnet, damit das Torfmoos anwächst. Und es ist tatsächlich so, man muss am Anfang so 2-3 Jahre warten, dass der Torfmoos-Teppich zusammenwächst und dann kann man regelmäßig ernten.
Ihr wollt ja also überwiegend arrondiert bei euch wachsen, wenn ich das richtig verstanden habe, also um Gnarrenburg drumherum. Dazu braucht ihr die Flächen. Und das, was ich so kenne, Landwirte sind ja doch eher zurückhaltend, wenn es darum geht, Flächen abzugeben oder gar zu verkaufen. Verpachten mag ja noch gehen, aber verkaufen ist ja dann immer schon ein bisschen schwierig. Wie schafft ihr den Spagat, dass hier Landwirte davon überzeugen können, sich von den Flächen zu trennen?
Ja, das stimmt. Wir kaufen Flächen und das liegt daran, also das ist eine ganz technische Frage auch, ne? Also wenn ein Landwirt sagt, oder du kommst zu einem Landwirt und sagst, hey, ich würde gerne deine Fläche pachten für ein paar Jahre, ich versuche da Torfmoosanbau, kann ich das mal machen? Und noch nie jemand hat wirklich bewiesen, dass Torfmoosanbau rentabel ist und funktioniert. Und wir sind ja auch ein Startup, jetzt auch noch nicht so lange am Markt, sag ich mal. Und dann denkt sich der Landwirt natürlich auch, okay, die machen meine Fläche nass und dann nach ein paar Jahren gehen die pleite oder so. Und dann geben die mir das zurück und dann habe ich halt eine Fläche, die nass ist und die hat keinen Wert. Dementsprechend also verpachten funktioniert gerade aktuell noch nicht, weil eben das Geschäftsmodell noch nicht bewiesen wurde. Deshalb kaufen wir das. Wie machen wir das? Das macht vor allem mein Kollege Paul. Das sind natürlich sehr, sehr viele Gespräche, die man führt. Das ist schon so, dass auch Landwirte sagen, also da geht es um zum Beispiel wenige Hektar, wo man sagt, okay, ich hänge an dem allein auch, weil das für mich etwas ist, wo ich gerne mit dem Bagger rüber, mit dem Trecker rüberfahre und dort auch meine Zeit genieße, sage ich mal. Andere Landwirte sind so, die sagen, okay, super, ich habe hier endlich mal ein Angebot, weil ich finde auch keinen Hofnachfolger, aber ich muss mich dazu erst noch mit meinen Nachbarn absprechen oder mit meinen Geschwistern, weil oft gehört ja die Fläche nicht einem selber. Und das sind wirklich sehr viel persönliche Geschichten. Das heißt, viel zuhören, sehr viel reden und vor allem auch von unserem Konzept überzeugen. Also womit wir, glaube ich, ganz gut funktionieren ist, eure Fläche wird jetzt nicht irgendwie die nächste Solarfarm oder wird irgendwie Schmuder mitgemacht oder so, sondern wir versuchen hier wirklich ein Modell zu schaffen, das perspektivisch auch für andere landwirtschaftliche Betriebe übernehmbar ist. Und aktuell müssen wir das noch kaufen, aber wir gehen davon aus, dass zukünftig wird man auch Pachtmodelle haben, man wird Erzeugergemeinschaften haben, wir werden auch mit Betrieben arbeiten können zukünftig, die selber Torfmoos anbauen, die wir dabei unterstützen. Aber das ist noch ein Weg dahin, weil wir gerade erst die Wertschöpfungskette dafür aufbauen.
Du sagst es ja gerade, ihr möchtet unter Umständen andere Landwirte davon überzeugen, dass das ein gutes Konzept ist und dass man damit Geld verdienen kann. Wie wird das funktionieren und wo liegen da für die anderen Landwirte Herausforderungen, die sie lösen müssen? Also unterstützt ihr sie unter Umständen mit einem Coaching, mit einer Beratung oder ähnlichem? Ist das auch ein Geschäftsmodell?
Ja, also das ist genau das richtige Stichwort. Was ist das Geschäftsmodell? Also unser Geschäftsmodell ist aktuell klassisch Landwirtschaft. So, wir bauen selber an, wir verkaufen die Torfmoos-Biomasse und machen damit Geld. Das ist unser Geschäftsmodell. Und wenn man dann in Drittgeschäft reingeht, dann ist das wieder ein anderes Geschäftsmodell, weil dann brauchst du Agrarberater und sowas, ne? Und so weit sind wir auch nicht. Das wird in ein paar Jahren aber kommen. Und da ist die Frage, was braucht denn ein Landwirt, um das zu schaffen? Der muss erstmal gesehen bekommen, okay, damit verdiene ich ja entweder gleich oder mehr als aktuell auf meine trockengelegten Moorflächen. Das müssen wir erst beweisen, das wird in 2-3 Jahren der Fall sein, weil dann können wir das erste Mal ernten. Und dann brauche ich natürlich das ganze Know-how erstmal, wie mache ich die Flächeneinrichtung, wie mache ich die Beplanung, es braucht Saatgut, es braucht Maschinierung. Und am Ende haben wir immer so die Vision, so eine Art Torfmoos-Kontor zu werden. Also so wie der deutsche Milchkontor Milch nimmt und irgendwie zu Butter und Käse macht am Ende, ne? So können wir uns vorstellen, dann perspektivisch auch dabei zu helfen. Okay, du bist jetzt ein Milchbetrieb, der 800 oder 1000 Hektar hat. Du brauchst jetzt nicht sofort irgendwie alle Kühe schlachten und auf Torfmoos 1000 Hektar umsteigen, sondern mach doch in nächsten Jahr mal 10 Hektar, dann 30 Hektar und wirklich so ein Schritt-für-Schritt-Transformation. Weil damit sind ja auch Investitionen mit verbunden und dort können wir dann unterstützend tätig sein und wirklich in so einer Art Clustern in den Gebieten, wo die Moorflächen sind, dann unterstützend tätig werden. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Aber es wird so sein, dass andere Geschäftsmodelle für Landwirtschaft auf Moorflächen wie Torfmoosanbau notwendig sein werden.
Ich beschäftige mich ja relativ intensiv mit Paludikultur, jetzt allerdings kein Torfmoos, sondern tatsächlich eher die Gräser. Und wir nutzen die für verschiedene Produkte. Wenn es dort um das Gewinnen, also um das Ernten geht, ist das eine gewisse Herausforderung. Auf diesen nassen Flächen, es sind ja Nasswiesen, das Heu zu ernten. Wie habt ihr diese technische Herausforderung gelöst? Ich kann mir vorstellen, bei euch ist es ja noch nasser und noch schwieriger zu befahren. Also gibt es überhaupt schon technische Geräte dafür?
Ja, wir hatten sehr großes Glück, dass Torfmoosanbau über 12 Jahre geforscht wurde bei dieser Testfläche in Hankhausen, die ich vorhin erwähnt hatte. Und dort wurde parallel auch Maschinierung mitentwickelt. Also dieses Fahrzeug, was wir nutzen wollen, ist so eine Art Kettenfahrzeug mit sehr geringer Aufstandsfläche, sodass diese Maschine eben nicht versinkt. Man kann sich das wie so ein Pistenbully so vorstellen. Also wer Ski fährt, kennt diese Geräte. Und so ein Gerät kann da drüber fahren. Das ist alles gerade in Entwicklung, aber und wir entwickeln auch Selbstmaschinierung, wie zum Beispiel zur Maat. Wir nutzen selbst Drohnen, Transportdrohnen, um unser Saatgut in die Fläche zu bekommen, weil die Radlader, die unsere oder Bagger, die unsere Fläche einrichten, das haben wir bei den ersten Polderbauern schmerzlich gesehen, machen halt die ganze Fläche kaputt, sobald es geregnet hat und nass ist, ne? Deswegen müssen wir gucken, dass wir auch viel über Luft machen oder eben über solch neue Maschinierung. Aber Jörg, ich sag dir ganz ehrlich, in Deutschland kann man sich über viele Sorgen bei solchen Projekten machen. Bei Maschinierung mache ich mir absolut keine Sorgen, weil hier kriegst du auch ein Raumschiff gebaut.
Okay, gut. Wenn Raumschiffe brauchen wir vielleicht jetzt noch nicht unbedingt, aber fürs Torfmoosanbau fände ich schon gut, wenn wir da ein bisschen im Gehirnschmalz investieren würden, um da die verschiedenen Maschinen zu bauen. Finde ich cool. Können Moore auch beim Hochwasserschutz oder bei der Anpassung an Starkregenereignisse eine Rolle spielen? Also ich habe mehrfach jetzt schon Gespräche über das Thema Auen gehabt und Wiedervernässung von Auen. Können Moore da auch einen Beitrag leisten?
Ja, total. Also wenn du jetzt die Globalfrage stellst, Moore allgemein, wie helfen die bei Starkregen? Da können wir ja anfangen mit dem, was eigentlich passiert dadurch, dass wir Moore trockenlegen. Also dadurch, dass wir wirklich trockene Moorgebiete haben, haben wir Böden, die so dicht sind, dass das Regenwasser da gar nicht mehr reinkommt, weil es so getrocknet ist, ne? Und wenn wir Moore im natürlichen Zustand haben, ist es wie Wälder, die saugen halt dieses Wasser auf. Und jetzt in unserem Fall beim Torfmoos, das Torfmoos kann halt 90% des Niederschlagswassers aufnehmen, kann das 30-fache vom eigenen Gewicht aufsaugen, funktioniert wirklich wie ein Schwamm. Das heißt, bei Starkregen nimmt das auf. Im Gegensatz zur trockengelegten Moorfläche ist es so, dass dort teilweise, wenn es Dürren hatte davor oder sehr trocken war, dann kommt das Regenwasser da nicht in den Boden und geht dann in die Kanäle rein, die dann natürlich völlig überflutet sind, weil da auch das ganze Wasser abgeleitet wird aus den Moorregionen. Sprich, also hier hat ein Moor den Effekt, das Wasser aufzusaugen und dann den umgekehrten Effekt, wenn es zu viel regnet, saugt es auf und wenn zu wenig Regen hat, bleibt es trotzdem kühl im Mikroklima, weil es eben dieses Wasser hat und diesen Verdunstungseffekt. Und da sind Moore wirklich Superhelden. Ich kann allen empfehlen, ich war zuletzt in der Lüneburger Heide, im Sommer war ich da spazieren oder wandern, wie man es auch nennen mag. Und dort, wo trockengelegtes Moor war, war wirklich richtig heiß. Dort, wo das Moor natürlich war, war schön angenehm. Kühl möchte ich nicht sagen, aber so die 20 Grad, die man mag, so, da kann man wirklich auch schon den Unterschied merken, wenn man selber da vor Ort ist.
Wird das schon praktiziert? Also gibt es schon Ideen, Moore zum oder wiedervernässte Moore, muss man ja sagen, beim Hochwasserschutz einzusetzen?
Und da bin ich zu wenig drin, ob es da wirklich Strategien oder Ähnliches gibt. Es ist auf jeden Fall sicher, dass es ein Argument der Moorgemeinschaft ist, zu sagen, dass es eben auch da hilft. Ähnlich wie, aber da würden wir jetzt abschweifen, wie bei der Verteidigung wird ja gerade auch drüber gesprochen, weil intakte Moore tatsächlich auch um Europa gelegt sehr groß helfen würden, dass niemand rüberkommt, weil man dort versinkt. So, das ist auch eine andere Argumentation.
Okay, das habe ich noch nicht gehört. Das ist ja auch sehr spannend. Also an dieser Stelle ein Aufruf an alle Zuhörenden. Wenn jemand dabei ist, der sich schon mal Gedanken über Hochwasserschutz und unter Umständen Verteidigungsstrategien mit Mooren gemacht hat, bitte eine kurze Mail an mich. Ich freue mich, wenn wir uns mal darüber unterhalten können, in Wasserkünste. Denn auch das gehört dazu. Lukas, ich bin ja neugierig, wenn du jetzt in Gnarrenburg bist. Du hast ja durch einen bewegten Lebensweg von Süddeutschland nach jetzt Berlin und dann nach Gnarrenburg. Was ist dein Wohlfühlmoment im Moor?
Kann ich relativ deutlich sagen, das Wohlfühlmoment im Moor ist bei mir immer die Aussaat. Ich liebe es, von morgens bis abends körperlich tätig was zu machen, dieses Moos dort rauszubringen. Wir haben da immer Helferinnen und Helfer, wirklich völlig verschiedene, wirklich von der Klimaaktivistin bis zum Soldat, der da in der Region stationiert ist, aus völlig unterschiedlichen Ecken. Studentinnen, Studenten aus Göttingen, aus Erfurt, Leute aus Greifswald, die ich bei einem Moor-Kongress irgendwie motivieren konnte, zu uns zu kommen. Also das sind komplett verschiedene Leute. Und am Ende des Abends sitzt du dann bei uns im Büro und alle essen zusammen Lasagne, sind alle hinüber und kriegen von uns dann die Moor-Geschichten erzählt, wie wir das alles machen und so weiter, so wie es im landwirtschaftlichen Betrieb auch normal ist. Deswegen machen das ja auch vor allem Studierende, dass sie bei solchen Sachen mithelfen. Wir bezahlen die natürlich auch. Und das sind für mich eben die Momente, wo ich merke, dieses Narrativ von wegen Klimaschutz treibt die Leute auseinander, ist in unserem Fall absolut absurd, weil wir Leute von vor Ort, wirklich Land bis zu den Städtern, von Klimaaktivist bis zum Soldaten da zusammen haben und gemeinsam an einer Sache arbeiten, die größer ist als wir selbst. Und am Ende sind wir alle hinüber und essen Lasagne zusammen. Und ich finde, da gibt es nichts Schöneres, als eine Torfmoos-Aussaat zu machen.
Ja, vielleicht noch ein Glas Wein zur Lasagne. Das wäre dann schon sehr, für mich durchaus noch ein Argument, vielleicht auch mal mitzuhelfen. Da kommt mir gerade noch eine Frage in den Sinn. Normalerweise wird Moor ja mit düster, dunkel, voll mit Moorleichen assoziiert. Und ich habe das Gefühl, davon ist bei euch nicht so viel hängen geblieben oder gruselt es euch ab und zu mal, wenn ihr abends durchs Moor lauft?
Ja, tatsächlich wird das Moor immer mit so dunkel begriffen. Ich glaube, das ist auch auf Annette Droste-Hülshoff Gedicht zurückzuführen, assoziiert. Wir persönlich, also für uns ist Zukunft, Moor-Zukunft ist ja auch was positiv Verbundenes, strahlt Moor vor allem aus, was alles möglich mit der Natur ist. Und die Natur zu nutzen als Technologie, um Wertschöpfung in die Region zu bringen, um ganze Industrien zu transformieren. Also mit unserem Torfmoos verändern wir nicht nur die Landwirtschaft, wir verändern auch die Erdenindustrie und wir verändern sogar den Gartenbau, weil der Gartenbau, das sind die Gewächshäuser haben, die bekommen plötzlich klimafreundliche Erden für klimafreundliche Pflanzenproduktion und am Ende kommt aus diesem düsteren Moor sogar klimafreundlichere Lebensmittel, die wir täglich konsumieren. Also für uns macht sich da so ein Blumenstrauß auf, sobald wir da einen Moor sehen, weil ich warne auch alle davor, fangt nicht mit dem Moor an, weil ihr kommt nicht mehr raus wortwörtlich, weil da wirklich so viel faszinierende Dinge passieren und man täglich was Neues lernt. Also für uns ist, glaube ich, das für einige vielleicht düstere Moor eher ein bunter Blumenstrauß von ständig neuen Sachen, die man da lernt.
Wunderbar. Die trotzdem vielleicht nochmal ein warnendes Wort. Du sagtest es gerade, ihr kommt da nicht wieder raus. Und als wir bei euch über die Flächen gegangen sind, sagtest du ja auch, hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Also ich glaube, so ein bisschen warnendes Wort muss man schon nochmal an die Menschen richten da draußen, wenn die jetzt plötzlich loslaufen und sagen, wie sieht denn Torfmoos aus? Und das will ich jetzt mal pflücken oder für meinen Ikebana benutzen. Also worauf muss man achten, wenn man an einem Moor spazieren geht?
Also prinzipiell sollte man beim Spaziergang durch das Moor darauf achten, dass man nichts kaputt macht, dass man keinen Müll liegen lässt und so weiter. Das ist eine intakte Natur, die zu schützen ist. Und dann sehen ganz viele Moorflächen auch so aus, als könnte man da drüber laufen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen und auch aus der Erfahrung einer Journalistin, die bei uns war und auch aus eigenen Erfahrungen von Autos, die bei uns fahren, man kann da auch relativ schnell versinken, obwohl man nicht dachte, dort zu versinken. Also da muss man schon aufpassen, immer Gummistiefel, die auf jeden Fall höher sind, anziehen, weil das Moor ist, man kennt es, man versinkt, aber keine Sorge, man stirbt dort nicht.
Also am besten auf den Wegen bleiben, wo man hingehört und dann von außen betrachten und Spaß dran haben. Super. Wo siehst du euch, wo siehst du Zukunft Moor in den nächsten 5 und 10 Jahren?
In den nächsten 5 Jahren sehe ich uns als Zukunft Moor so, dass wir einen Betrieb haben, der eine gewisse Größe hat, also mehrere 100 Hektar. Das ist unser Ziel als Zukunft Moor, weil dann haben wir auch eine Größe, wo man sagen kann, okay, das ist Landwirtschaft, so werde ich ernst genommen. Also wir haben gerade unseren ersten Pilotbetrieb fertig, wahnsinnig viel damit gelernt, lernen immer noch sehr viel, um auch zu schauen, wie kann man auch die Kosten senken von dem, was wir tun, weil aktuell ist es eben noch sehr teuer, was auch andere landwirtschaftliche Betriebe noch davon abhält, ich finde auch berechtigterweise, damit anzufangen. Also wir können das machen, weil wir von außen reinkommen als junges Startup, werden andere natürlich 3-mal drüber nachdenken müssen, ändere ich jetzt komplett mein Geschäftsmodell, investiere ich da rein. Deswegen bis dahin in 5 Jahren sehe ich uns als Team, als unser Unternehmen, dass wir eine gewisse Größe haben, dass wir auch die ersten Ernten haben, dass es eventuell auch schon Torfmoos made in Gnarrenburg, made by Moor im Supermarkt gibt oder vielleicht, dass man den Weihnachtsstern jetzt an Weihnachten mit Torfmooserde kaufen kann. Nach 10 Jahren sehe ich uns, dass wir tatsächlich es geschafft haben, nicht nur selber, sondern auch andere Betriebe dazu zu befähigen, zu unterstützen, in den Torfmoosanbau zu gehen und mehrere tausend Hektar wiedervernässt zu haben und damit einen sehr großen Anteil an Treibhausgasemissionen eingespart zu haben durch Wiedervernässung und durch Torfersatz und Ersatz anderer klimaschädlicher Ausgangsstoffe von Erden und damit wirklich die Moortransformation angestoßen zu haben durch unseren Torfmoosanbau.
Super. Dafür wünsche ich euch alles erdenklich Gute, ganz viel Glück und immer ein gutes Quäntchen Regen, genau. Den glaube ich, bräuchtet ihr wirklich oder brauchen wir alle ja immer mal wieder. Ich stelle am Ende immer die Frage, hast du 3 Tipps für unsere Zuhörenden, wenn sie sich in diesem Fall über Torfmoos, Moorvernässung, Klimaschutz, Knarrenburg, was auch immer interessieren möchten?
Ja, der erste Tipp, kommt in die Region. Also Knarrenburg ist wahnsinnig schön, vor allem die Region Worpswedes, Künstlerviertel ist um die Ecke. Das Huvenhopsmoor bei uns ist ein natürliches Moor oder auch renaturiertes Moor, was sehr schön ist. Dort kann man mal sehen, was so ein Moor alles kann. Wirklich in jeder Jahreszeit, im Frühling sieht man dort Wollgras, im Herbst kommen die Kraniche, was auch so unser Wappentier auf unseren Kleidungsstücken ist. Ich sage immer, das Schöne ist, während andere irgendwie im Coworking Space in Berlin Mitte ihr Startup aufbauen, können wir das machen und aus dem Fenster Kranich und Rehe sehen. Es ist einfach wahnsinnig schön, dort zu arbeiten und zu leben. Deswegen Tipp 1, in Moorregionen kommen und sich das vor Ort anschauen. Ja, zweitens, es gibt wahnsinnig interessante Literatur über Moore. Ich kann da zum Beispiel wärmstens empfehlen von Franziska Tanneberger, Das Moor. Da geht es dann vor allem auch um Menschen im Moor. Und sie zeigt, dass eben Moor viel mehr ist als diese graue Sumpflandschaft, sondern wirklich diese Menschen, die dort etwas tun. Auch sehr zu empfehlen von Svante Furtag und Hans Josten. Wie ich finde, ein sehr schöner Titel. Moore sind wie Menschen, nur nasser, wo auch sehr viele schöne Illustrationen drin sind und Fun Facts, die man, glaube ich, noch überhaupt nicht dachte über Moore, also Moore im Weltall zum Beispiel, fällt mir da immer ein. Und natürlich der Mooratlas von der Heinrich-Böll-Stiftung, wo wahnsinnig viele spannende Fakten drinstehen. Und ich denke, nachdem man diese Literatur gelesen hat, weiß man schon sehr, sehr viel über Moore und ist dann gut gewappnet. Und das Dritte, was ich allen empfehlen kann, um sich mit der ganzen Thematik zu beschäftigen, gute Frage. Ich würde sagen, wer selber tätig werden möchte, wer selber die wichtige Transformation, die wir wirklich brauchen für unser Klima und Umwelt, für unsere Landwirte und Landwirte, die oder der soll selber anfangen mit Paludikultur. Weil was uns fehlt in Deutschland, es gibt Nachfrage von so viel Rohstoffen, die im Moor wachsen und Dinge, die man dort anbauen kann, aber es fehlt an Biomasse. Deswegen werdet Landwirtinnen und Landwirte, steigt ein in der Paludikultur. Ein Co-Gründer von mir hat so schön gesagt, er fühlt sich aktuell wie damals bei SchülerVZ in der Internetzeit. Er baut mit uns SchülerVZ und vielleicht auch bald Facebook auf, aber im Guten.
Sehr gut. Also ich bin dabei. Ich werd kein Landwirt mehr, aber ich bin sehr an den Produkten interessiert und ich finde das mega, was ihr auf die Beine gestellt habt. Und wer mal bei euch vorbeikommt, wenn er sich angemeldet hat und kann diesen Spirit auch erleben und der ist total anders als das, was wir normalerweise so vom Moor erwarten. Er ist nämlich unglaublich freundlich und engagiert und motiviert und wissensvermittelnd und das macht unglaublich viel Spaß. Also ich habe die Zeit bei euch sehr genossen und ich habe die Zeit mit dir hier in meiner Podcast-Episode sehr genossen. Lieber Lukas, herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Und vielleicht als 4. Tipp, werdet wie Jörg, weil der hat schon Erosionsmatten für das Wacken-Festival aus Paludi-Biomasse gemacht. Und alles, was mit Verwertung und die Wertschöpfungskette aufbauen kann, ist hilfreich. Wir hatten eine sehr schöne Zeit bei uns im Moor. Und das sind genau die Beispiele, die dann durch die Medien gehen und wo Leute merken, oh, hier ist was man mit dem Moor machen kann, nachdem es nass ist. Und das ist nicht nur irgendwie grau und düster. Das sind genau diese Erfolgsbeispiele, die wir brauchen. Da auch nochmal ein herzliches Dankeschön an dich, Jörg, und deinen Einsatz.
Sehr gerne. Mir macht es viel Freude. Mir macht es in jeder Beziehung mit Moor Freude, weil ich tatsächlich das, also du nutzt das, um dich zu entspannen und das zu genießen, wenn du Sphagnum verteilen darfst. Und ich würde mich da durchaus auch hinsetzen oder durchwandern mit der Kamera in der Hand und einfach die Biodiversität genießen. Und das ist etwas, was ich übrigens auf dem Weg zu euch sehr, sehr spannend und interessant fand. Ich habe kurz vorher noch auf dem Parkplatz angehalten, habe mich auf unser Gespräch ein bisschen vorbereitet und ich war umkreist von Kranichen. Also wirklich so nah, wie wir hier in Schleswig-Holstein nie rankommen. Das waren keine 15 Meter. Neben der Straße waren 100 Kraniche. Und das ist unglaublich. Also wenn man ein bisschen für Natur über hat, das war schon echt ein Erlebnis. Und dann noch einen tollen Regenbogen gesehen. Welt, was willst du mehr? Es ist so schön, wenn man sich über Wasser und drumherum erkundigen kann und sprechen kann. Lukas, vielen Dank. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Danke, dass du mein Gast warst. Und euch da draußen, wie immer, schön, dass ihr zugehört habt. Genießt das. Und wenn es euch gefallen hat, dürft ihr mir gerne eine Bewertung dalassen. Und ansonsten bleibt im Strom. Tschüss. Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.